Paulus benutzt einen Ölbaum als Bild für einen Stammbaum des Volkes Israels. Gott hat sich nämlich durch den gläubigen Abraham ein eigenes Volk gebildet und aus diesem Volk soll dann ein spezieller Nachkomme entstehen. Und dieses Volk Israel wurde von Abraham schon mit Glauben gegründet oder aus Glauben gegründet. Das musste so sein, weil Gott ist ein Gott des Glaubens und Abraham wird ja der Vater des Glaubens genannt. Abraham glaubte nicht bloß an Gott, weil das tun eigentlich viele Menschen. Abraham glaubte Gott, das ist ein Riesenunterschied. Erst schon, als Gott sagt, er soll von seiner Heimat wegziehen, er wird ihm dann zeigen, wohin. Das ist auch nicht unbedingt einfach, ne? Gehört schon eine Portion Glauben, Gottvertrauen dazu. Und dann war er alt und hatte keine Nachkommen und er glaubte trotzdem der Verheißung, dass Gott ihm mit der Sarah einen Nachkommen, einen Sohn schenken wird. Obwohl es vom Natürlichen her keinerlei Möglichkeit, keine Hoffnung gab. Also an einen Gott zu glauben ist relativ einfach. Aber Gott für sein Wort, für seine Zusage, die Verheißung zu glauben, das ist vielleicht dann schon einmal ein bisschen schwerer. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal erlebt, dass das dann gar nicht so einfach ist, weil da gibt es Widerstände, da gibt es Zweifel, da gibt es der Verstand, der da nicht versteht. Dann gibt es Leute, die dann noch sagen, hey, du Spinner oder so. Und wenn vom Natürlichen her einfach keine Chance mehr besteht, dann ist das nicht ganz so einfach. Aber da entscheidet es sich erst, glaube ich oder glaube ich nicht. An Gott glauben ist noch relativ harmlos, ja? Was gut ist natürlich. Aber dann in der Situation, Gott beim Wort zu nehmen und seinem Wort zu glauben, so lange, bis es auch dann durchgezogen ist und die Verheißung sich erfüllt hat. Aber Abraham hat es getan und Gott hat eben mit der Sarah in dem hohen Alter einen Sohn geschenkt. Und dann sollte er den sogar wieder opfern. Und selbst da war Abraham wieder gehorsam, aber Gott hat die Sache gestoppt, weil er den Glauben gesehen hat. Und auf diesem Sohn der Verheißung, Isaak, nicht auf Ismael, den er vorher im Fleisch gezeugt hat, auf den Sohn der Verheißung, des Glaubens, wurde dann dieser Stammbaum des Volkes Israel gegründet. Und das ganze Volk ist praktisch gesagt gegründet auf Glauben. Und wenn man die Erblinie da mal schon anschaut, sind dann viele bekannte Männer und Frauen Gottes drin. Also angefangen Abraham, Isaak und Jakob natürlich, der ja dann zu Israel wurde. Dann Juda, weil Jesus war ja aus dem Stamme Juda, der mit der Schwiegertochter Tamar dann einen Sohn gezeugt hat, da kommen wir dann noch drauf. Boas mit der Rahab, Obed mit Ruth, David, Salomo, bis hin zu Josef und Maria und dann zu Jesus. Ja, und dann mit Jesus war der natürliche Stammbaum eigentlich zu Ende, oder? Die Bibel berichtet uns nichts davon, dass Jesus irgendwelche Kinder gezeugt hätte. Im Fleisch natürlich geistliche Kinder schon, aber so hatte Jesus keine Kinder, obwohl es ja in der Esoterik oder in was weiß ich, in welchen Kreisen da Behauptungen gibt, er wäre mit der Maria Magdalena dann verheiratet gewesen und ist nach Indien gezogen und hatte Kinder, bla bla bla. Auf das lassen wir uns nicht ein, weil er starb für uns am Kreuz. Aber ab Jesus entwickelt sich weiter dieser Stammbaum, und zwar ein geistlicher Stammbaum. Dann kamen die geistlichen Nachkommen Abrahams. Und dann gibt es eine interessante Begebenheit. Diese Erbfolge von Abraham bis Jesus wäre fast unterbrochen worden. Und wenn die unterbrochen worden wäre, dann hätten wir keinen Erlöser gekriegt. Jesus wäre nie geboren worden. Vielleicht wollte Satan es verhindern, so wie es beim Kindermord in Bethlehem verhindern wollte, als Herodes gehört hat, da ist ein König geboren, das kann nicht sein, den müssen wir jetzt schnell irgendwo beiseite schaffen. Aber Satan schaffte es weder beim Kindermord in Bethlehem noch da in der Sache mit Juda. Und dieser Juda, der hatte mit seiner Frau Schua 3 Söhne. Der erste, der heißt Er, ein bisschen ein komischer Name, Er halt, der da, Onan und Schela. Und der Judah hat für seinen Erstgeborenen Er eine Frau ausgesucht und deren Name war Tamar. Kannst du es mal selber auch nachlesen, 1. Mose Kapitel 38. Aber dieser Er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn. So ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Judah zu Onan: Geh zu der Frau deines Bruders ein und geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommen entstehen. Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat. So ließ er auch ihn sterben. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn, der dritte Sohn praktisch, Schelah, groß sein wird. Weil der war da noch ein kleiner Junge. Und dann wurde der Tamar berichtet: Siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Die Tamar hat nämlich gemerkt, der Schelah ist inzwischen erwachsen geworden und der Judah hat ihn mir nicht zum Mann gegeben. Dann heißt es hier weiter im Vers 14, da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Eingang von Enaim, das am Weg nach Timna liegt. Denn sie hatte gesehen, dass Schelah groß geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Und Judah sah sie und hielt sie für eine Hure, eine Tempelhure, eine Geweihte heißt es auch, gab es damals scheinbar. Denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Und er bog sie ab an den Weg und sagte: Wohlan, lass mich zu dir eingehen. Denn er erkannte nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie aber sagte: Was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst? Da sagte er: Ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Sie sagte: Wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Da sagte er: Was für ein Pfand soll ich dir geben? Sie sagte: Deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde schwanger von ihm. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Judah berichtet: Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Da sagte Judah: Führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Als sie nun hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: Von einem Mann, den dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte: Untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Da untersuchte es Judah und sagte: Sie ist im Recht mir gegenüber. Deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schelah nicht gegeben habe und er erkannte sie künftig nicht mehr. Also er ist dann praktisch gesagt, die Erbfolge irgendwo, ein Stück möchte man fast sagen, übersprungen worden. Der Schwiegervater hat den Sohn gezeugt und nicht die Söhne, aber die Erblinie wurde fortgesetzt. Tamar hat wieder, ich glaube, der hat sogar Zwillinge dann geboren. Es ging weiter, der Stamm Juda blieb bestehen. Und das ist einfach wichtig, weil Jesus, der Erlöser, musste aus dem Stamm Juda kommen. So hat es halt einfach Gott beschlossen. Ich kann nicht sagen, warum. Und jetzt kommen wir zu dem Bild des Ölbaums, das Paulus benutzte. Also das ist eine interessante Geschichte da, was da damals so, ja, wie die das gehandhabt haben und um was da ging. Die Erbfolge war eine ganz wichtige Sache. Es mussten einfach immer wieder Söhne nachkommen. Heutzutage ist es nicht mehr ganz so, bei uns zumindest, in anderen Ländern schon. Aber es ist, ja, ein Stammbaum ist da biblisch gesehen schon eine wichtige Sache. Und dieses Bild von einem Baum oder Stammbaum hat der Paulus eben auch gebraucht. Ich lese Römer 11 ab Vers 17. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, Sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Also ist interessant, dieses Bild von dem Ölbaum als Stammbaum von Abraham bis Jesus. Ja, das Volk Israel sind sozusagen die edlen Zweige und die unedlen Zweige sind die Menschen der anderen Völker. Und Bedingung, um am Ölbaum zu sein, eingepfropft zu sein und von seiner Fettigkeit zu empfangen, ist der Glaube. Wegen dem Unglauben wurden edle Zweige herausgeschnitten. Sie können aber, wenn sie wieder zum Glauben kommen, wieder eingepfropft werden. Ja, auch möglich, ja, wenn die Juden zum Glauben kommen an Jesus, werden sie auch wieder eingepfropft. Aber genauso können unedle Zweige, die einmal eingepfropft wurden, auch wieder herausgeschnitten werden, wenn sie den Glauben wieder aufgeben. Also sollen wir als unedle Zweige, die wir eingepfropft wurden, auch am Glauben bleiben und am Glauben festhalten. Die Menschen aus den anderen Ländern, Nationen, ja, sie wurden praktisch gesagt aus dem sündigen, wilden Baum herausgeschnitten, aus dem sündigen Stammbaum, eigentlich von Adam her schon, und sie wurden in den edlen, heiligen, sündlosen, gerechten Ölbaum eingepfropft und werden nun von dessen Wurzel versorgt. Findet, es ist eine riesengroße Gnade, oder? Also bleibt im Glauben und bleibt damit im Ölbaum. Weil ein Ölbaum versorgt, der Ölbaum gibt Nahrung, die Wurzel trägt die Zweige und es bringt Öl hervor. Dann müssen wir uns die Frage stellen, was haben wir jetzt eigentlich für einen Vorteil, wenn man eingepfropft ist in den edlen Ölbaum? Ja, man kann von dem Öl, vom Fett des Baumes ziehen, empfangen, von der Wurzel her schon. Weil in diesem Stammbaum, das ist die Segenslinie von Abraham. Und da ist eine Segenslinie drauf. Die ist drauf von Anfang an, weil Gott Abraham gesegnet hat. Und das ist immer wieder weiter vererbt worden. Das kann man nicht aufhalten. Alle, die in dieser Segenslinie ab Abraham drin sind, sind einfach gesegnete Leute. Kannst du mal nachlesen, wie Abraham, Isaak, Jakob und so weiter in diesem verheißenen Segen auch lebten. Das Ziel des Stammbaums war der Sohn der Verheißung. Isaak war der Sohn der Verheißung im Natürlichen. Jesus ist aber eigentlich der Verheißene, der Christus, der Erlöser. Auf den hin hat das Ganze abgezielt. Und durch ihn, durch Abraham, über Jesus sollen alle die Gläubigen gesegnet werden. Es ist Gottes Plan für die Menschen, nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Menschheit eigentlich. Wenn ich hier mal lese, Galater 3, 16. Dem Abraham wurden die Verheißungen zugesagt und seine Nachkommenschaft. Und er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist der Christus. Also es zielt hier auf den einen Nachkommen. Nicht die alle, die vielen, sondern dieser eine, auf den hin ist die Verheißung gemünzt. Auf diesen Jesus. Und Jesus war eben dieser verheißene Nachkomme, dieser Erbe des Segens. Und ab Jesus, haben wir ja vorher schon gesagt, gibt es dann eine geistliche Erbfolge. Ja, die geht dann weiter. Und für alle die, die an ihn glauben, die in Christus sind, alle die sind in diese Erbfolge integriert, eingepfropft sozusagen. Man kann auch sagen, wir sind auch deshalb aus dem Stamme Juda. Weil Jesus aus dem Stamme Juda war. Wir sind in dieser Erbfolge einfach mit drin als Christen. Römer 8, 16 und 17 sagt uns, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Ja, das ist die Aussage. Wir sind Erben Gottes, das heißt des Segens, den er Abraham gegeben hat. Gott hat Abraham seinen Segen gegeben und der kam dann in der Fülle auf Jesus. Und darum heißt es, hier sind wir Miterben mit Jesus, mit Christus, mit Erben des Segens Gottes. Ja, das ist ganz wichtig für uns Christen zu wissen, weil so viele Lehren kursieren, die den Christen gesagt haben, wir sind nichts, wir haben nichts, wir dürfen nichts haben, wir sind nicht gesegnet, wir müssen ja, durch die Erde als arme Schlucker gehen oder so. Das stimmt hinten und vorne nicht. Sicherlich, wenn jemand nicht umgehen kann mit dem Erbe, dann wird es eben ein Stück weit vorenthalten. Aber grundsätzlich ist jeder Christ ein Miterbe Jesu Christi, ein Erbe des Segens Abrahams. Das ist einfach einmal festgesetzt. Denn wir als Eingepfropfte, wir dürfen von diesem Öl des Ölbaums ziehen. Öl ist auch ein Ausdruck für die Salbung, für den Heiligen Geist. In der Bibel lesen wir oft, wenn jemand gesalbt wurde, dann haben sie Öl über sein Haupt geschüttet. Aber es kam der Heilige Geist. Das Öl selber bewirkt eigentlich gar nichts. Aber es ist das Symbol oder dieses Glaubensausdrucksmittel. Und der Heilige Geist ist dann auf die Leute gekommen. Der Heilige Geist ist unterm Strich unser Erbteil. Über die Schiene des Geistes können wir das Erbe auch ja, empfangen, freisetzen, sichtbar machen. Durch den Geist haben wir nämlich Zugang zum Bereich des Geistes. Das Fleisch hat keinen Zugang zum Bereich des Geistes. Das Fleisch hat keinen Zugang zum Gnadenthron. Aber im Geist können wir jederzeit mit Freimut hinzutreten und bitten und empfangen. Der Gnadenthron steht bereit. Und durch dieses Erbe haben wir Zugang zu all diesen Segnungen. Zur Fülle Gottes sind wir gebracht, sagt der Paulus im Kolosser 2, 9 bis 10. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Galater 3, 29 bestätigt jetzt das einfach noch einmal. Wenn ihr aber des Christus seid, wenn ihr aber im Glauben an Jesus Christus seid, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Ja, von Jesus weg in den geistlichen Stammbaum mit hineingenommen. Und nach der Verheißung, die Gott Abraham gab, sind wir alle damit auch Erben des Segens, weil wir eben in den Stammbaum eingepfropft wurden. So sind wir Abrahams Nachkommen und Erben des Segens, so wie Gott es Abraham verheißen, versprochen hat. Galater noch mal weitergelesen, 3 ab Vers 7, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also das soll man erkennen. Die Gläubigen jetzt sind Abrahams Söhne. Nicht unbedingt die jetzt Juden oder Israeliten nennen, das sind sie im Fleisch von mir aus, ja. Aber jetzt neutestamentlich sind die aus Glauben an Jesus sind, die Nachkommen Abrahams. Ja, und Gott hat Abraham schon damals gesagt, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Und das ist heute noch dieselbe Wahrheit. Die Nationen, die zum Glauben kommen, oder die Menschen aus den Nationen, aus allen anderen Stämmen und Ländern und nicht aus den Juden oder Israeliten, sollen genauso gesegnet werden. Halleluja! Das mussten die Juden damals erst einmal kapieren. Ja, selbst Petrus hat es nicht kapiert gehabt, bis er die Vision gehabt hat mit den unreinen Tieren in dem Tuch aus dem Himmel herab und isst so ungefähr, weil Gott gesagt hat, was ich für rein erkläre, ist rein. Und Gott wollte ihm damit sagen, wenn die Leute aus den Nationen zum Glauben kommen, dann werden sie genauso rein wie eben die Juden. Folglich habe ich gerade gelesen, werden die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Das ist die einzige Voraussetzung oder Bedingung. Es werden nicht die nicht im Glauben sind, gesegnet, sondern die im Glauben sind, werden diesen Segen erben. Also auf jeden Fall soll dieser Segen zu den Nationen kommen. Gottes verbriefter Wille an uns. Er hat Abraham geschenkt und eben durch Abraham wird er weitergereicht. Egal, wer es ist, aus welchem Land oder welcher Nation, welche Hautfarbe, ist völlig egal. Einzige ist eben der Glaube an Jesus. Denn ihr alle, sagt er hier, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Galater 3, 27 und weiter mit 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also sehen wir wieder, es geht nicht mehr. Das ist ein Jude und das ist bloß ein Grieche oder ein Heide, das ist ein Sklave, ein Meiermei oder ein Freier, also einer, der kein Sklave ist sozusagen und auch nicht, ist ein Mann oder ist eine Frau, sondern es geht darum, seid ihr in Christus? Habt ihr Christus angezogen? Seid ihr eingepfropft? Seid ihr wiedergeboren? Seid ihr in Christus Jesus eine neue Schöpfung geworden? Das ist genau das, was im Neuen Testament wirklich zählt. Sagt uns der Paulus, Galater 6, 15, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also im Neuen Testament macht es keinen Unterschied mehr, ob jemand Jude ist oder Heide oder Mann oder Frau oder beschnitten oder nicht oder sonst was, Sklave oder Freier. Im Alten Testament sind da Unterschiede gemacht worden, was ja eigentlich schon sehr viel Ungerechtigkeit darstellt. Und selbst heutzutage im Neuen Testament machen manche Leute da noch Unterschiede. Meinen, das ist jetzt ein Judenchrist oder ein messianischer Christ, sagt man doch, ja, der ist vielleicht noch was Besseres. Aber der ist auch nichts anderes. Etwa der ist, wenn er gläubig geworden ist, ist er wieder eingepropft in den Ölbaum und wenn nicht, dann nicht. Da gibt es nicht mehr. Der ist was Besseres wie der andere. Und das ist eigentlich ganz gerecht, das ganze Ding. Jeder hat es bloß geschenkt bekommen. Keiner hat sich dieses Eingepropftsein irgendwie erarbeiten müssen oder können. Es ist das Gnadenwerk durch Glauben an Jesus Christus. Das ist wichtig, dass man eingepropft ist. Es gab bei uns einmal eine Zeitung im Fichtach und da war die Redewendung, in ist, wer drin ist. Das könnte man hier auch anwenden. In ist, wer drin ist in dem Ölbaum, wer in Christus ist. Der ist in, der ist was Besonderes. Er ist ein Kind Gottes geworden, er ist ein Erbe des Segens geworden. Das ist doch eine wunderbare Sache. So einer hat das große Los gezogen, könnte man auch sagen. Stell dir vor, du bist ausgepfropft. Furchtbar, oder? Wenn ich mir das so vorstelle, finde ich gar nicht lustig. Also bleiben wir lieber im Glauben, damit wir auch eingepfropft bleiben und der Segen einfach fließen kann. Das Alte ist vergangen, sagt der Paulus. Ja, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, 2. Korinther 5, 17. Das Alte, das ist nicht am Ölbaum zu sein, nicht in der Erblinie Abrahams zu sein, ohne Gott in der Welt zu sein, ein Sünder zu sein, ein Verlorener zu sein, das ist Vergangenheit für uns. Wir haben eine Zukunft, wir haben eine gute Zukunft. Halleluja! Diese alte Situation, die wir vorher hatten, vor unserer Bekehrung, die ist ein für alle Mal vorbei. Jetzt befinden wir uns in einer viel besseren Situation, in der Position in Christus. Das ist eine super Sache. Denn alle die eingepfropft sind, haben den Segen geerbt. Ja, das musst du als neutestamentlicher Christ wissen. Ja, weil wenn du es nicht weißt, dann glaubst du es auch nicht. Ja, unmöglich. Ich kann nicht was glauben, was ich nicht weiß, oder? Also ist erst einmal die Information wichtig und dann die Entscheidung, jawohl, ich glaube das. Ja, ich tue nicht bloß so, ich glaube es tatsächlich. Und ich glaube das so, wie Abraham glaubte, dass er einen Nachkommen bekommt. Also nicht so glauben, ich glaube schon an irgendwas oder glaube auch an Jesus und so weiter, so allgemein, sondern tatsächlich das Glauben, dass du in dem Ölbaum eingepfropft bist, dass du in Christus bist, dass du eine neue Schöpfung bist, dass du den Segen geerbt hast, wenn du dann auch abrufen, freisetzen kannst und sollst in den Situationen, wo du auch Segen brauchst, oder? Du kannst dann glauben und du kannst dementsprechend handeln, wenn du die Information richtig bekommen hast. Wir Christen haben das Recht, das Recht und die Möglichkeit, vom Öl des Ölbaums zu ziehen. Ja, aus dem Geist und dem Strich Kraft zu ziehen. Das ist Salböl fließen zu lassen. Ist jetzt egal, ob es Öl ist, manchmal wird auch in der Bibel Wasser benutzt. Es ist ja alles bloß Bildersprache. Aber wir bekommen sozusagen das Öl oder das Wasser geistlich. Ja, wir brauchen jetzt nicht irgendwo eine Dose Öl nehmen, obwohl das auch zur Unterstützung manche machen, darf man auch, ist auch biblisch, aber wir bekommen es geistlich. Wir bekommen das Leben von diesem Baum. Unterm Strich ist dieser Stammbaum auch der Baum des Lebens. Das müssen wir einfach erkennen und dann glauben und dann auch dementsprechend praktizieren, weil sonst nützt es uns nichts. Wenn der Glaube nicht weitergeht, in dem Sinn, dass es dann in die Tat umsetzt, bringt er nichts, leider Gottes. Also wir bleiben in ihm, im Ölbaum oder auch wie die Rebe am Weinstock, hat Jesus auch einmal als Beispiel gebracht, damit er Frucht bringt. So bleiben wir in diesem Ölbaum eingepfropft. Wir bleiben mit Jesus in Verbindung. Wir bleiben auf der Ebene des Geistes. Das ist das Entscheidende des Ganzen. Es ist, kommt man vielleicht so sagen, praktisch gelebter Glaube. Ja, Glaube, der in die Tat umgesetzt wird. Wir bleiben in ihm. Und wenn du das glaubst und bekennst und einfach im Glauben dieses Öl und dieses Wasser ziehst oder trinkst. Ich sehe einfach immer wieder Christen, sie sind eigentlich verdorrt. Sie sind verdorrt, weil sie dieses Prinzip nicht verstanden haben und nicht praktizieren. Sie haben nicht gelernt, von Jesus zu trinken. Sie haben nicht gelernt, dieses Öl vom Ölbaum für sich in Anspruch zu nehmen. Jesus sagte mal, es steht in Johannes 7, 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Ja, das ist eine Aussage. Für jemanden, der ungeistlich ist, der denkt sich vielleicht, hahaha, so ein Käse. Aber Jesus meinte lebendiges Wasser. Er meinte den Strom des Geistes, der von ihm ausgeht. Und er sagte in Johannes 4, 14, wer von dem Wasser, vom normalen, irdischen Wasser trinken wird, ja, der wird wieder dürsten. Aber von dem Wasser, das er ihm geben wird, der wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Also er spricht von nicht vom natürlichen Wasser, sondern vom geistlichen, ob jetzt hier Wasser genannt wird oder Öl oder Salbung oder egal wie, unterm Strich ist das Gleiche. Es ist die geistliche Fülle und Kraft, die durch den Heiligen Geist gekommen ist, dass wir nicht da die Bildersprache irgendwo dann verwechseln und so machen wie viele Religiöse, dann wird irgendwelche Bildchen, Kerzchen, Statuen, alles in Bilderform wieder aufgestellt, aber das nützt uns gar nichts. Wir müssen das Geistliche der ganzen Sache sehen und das Geistliche für uns in Anspruch nehmen, weil von unseren Fläschchen Öl oder von einem Bild an der Wand oder von einer Statue, da geht keine Kraft aus. Ja, der ist vielleicht aus Holz und mag vielleicht gold überzogen sein, das Zeug, und ein künstlerisches, tolles Werk sein, aber geistlich ist es ein totes Zeug. Darum müssen wir uns auf die geistlichen Dinge konzentrieren. Und wenn der Paulus im Epheser 5, 18 sagt, werdet voll Geistes, dann macht es Sinn, dieser Aufruf. Werdet voll Öl, voll lebendigen Wassers. Unsere Leiber sind ja die Gefäße. Ja, die Bibel sagt auch, dass unsere Leiber sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, wir, unsere Körper, unsere Seelen, wir werden erfüllt mit Heiligen Geist. Wir werden erfüllt mit diesem Öl. Wir werden erfüllt mit lebendigen Wassers, damit auch dann eben, wie der Herr gesagt hat, wieder Ströme lebendigen Wassers von uns ausfließen. Das gehört auch dann dazu. Und wenn wir voll des Geistes werden, weil das Öl in uns fließt, ja, dann werden wieder Sachen entweder ausfahren oder von dir fliehen, nicht loslassen, weil das packen sie einfach nicht. Dann wirst du frei und der Segen des Herrn fließt zu dir. Und das ist einfach wichtig. Wie soll man da nicht töricht sein wie die Jungfrauen, die kein Öl mitgenommen haben? Da hat Jesus ein Gleichnis gebracht. Ja, das kannst du nachlesen, Matthäus 25, 3 und 4. Die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Ja, wenn du voll Öl bist, dann bist du ein kluger Mensch. Wenn du voll Geistes bist, bist du ein kluger Mensch. Ja, dann hast du nämlich dann, wenn es darauf ankommt, Licht oder eben Kraft, die notwendig ist. Und der andere, ja, jetzt braucht man Licht, oh Scheiße, so ungefähr. Jetzt brennt die Lampe nicht mehr. Oh, jetzt habe ich keine Kraft. Oh, ja, jetzt hilft es nichts. Jetzt muss ich mich von irgendeinem Menschen behandeln lassen oder sonst was Hilfe suchen. Gut, der Feind, unser Widersacher oder auch unser Fleisch möchte natürlich verhindern, dass wir voll Geistes werden. Da gibt es Widerstände, das wirst du merken. Aber da müssen wir lernen, trotzdem dran zu bleiben, damit diese Widerstände zerschmettert werden, zerbrochen werden und unsere Gefäße sich füllen bis oben hin. Denn uns gehört dieses Öl, weil wir eingepropft sind. Für uns ist es da. Dann ist es nicht irgendwo für irgendjemand, sondern genau für die, die eingepropft sind, ist dieses Öl da. Und es ist deine Entscheidung, deine Glaubensentscheidung, ob das Öl zu dir fließt, ob du es ziehst oder nicht. Die Jungfrauen konnten sich auch entscheiden, nehme ich jetzt noch Öl mit in ein Gefäß oder nehme ich keins mehr mit. Also wir müssen entscheiden, ob wir voll werden wollen oder nicht. Aber Tatsache ist, es steht zur Verfügung und wir können voll Öl, voll Geistes werden. Vielleicht kannst du es auch so verstehen, wenn ich sage, das Öl ist der Treibstoff für deinen Geist, damit du stark werden kannst im Geist, weil dann die Lampe brennt in dir. Öl ist der Sprit für deinen Geist, das ist Nahrung für deinen Geist. Öl ist auch mehr noch, es ist Heilung für deine Seele. Manchmal braucht man für die Seele wieder Heilung oder Ermutigung, wenn die Gedanken Kapriolen schlagen, wenn die Gefühle im Keller sind oder wenn Leute an irgendeinem Trauma und dessen Folgen leiden, ja, oder gebrochenes Herz haben, dann ist die beste Lösung Öl drüber kippen, oder? Salböl, heiliges Öl, Öl vom Ölbaum, vom geistlichen Ölbaum, vom Segen Abrahams. Und genauso ist das Öl ebenso auch für Heilung, für deinen Leib eine Möglichkeit. Wenn dein Leib voll Öl ist, voll Heiligen Geistes ist, wird sich mit Sicherheit Heilung einstellen, weil es ist Gottes Wille. Das sehen wir an dem, dass Jesus unsere Leiden getragen hat, dann kann man nicht behaupten, ja, das ist jetzt nicht Gottes Wille. Doch, es ist Gottes Wille, weil Jesus bereits für uns getragen hat. Die Bibel spricht auch einmal irgendwo von Freudenöl. Wenn das Öl dich erfüllt, die Seele mit Öl gefüllt ist, dann kommt Freude hervor. Die Frucht des Geistes, sagt Paulus, ist Freude. Und Freude oder Frieden oder Liebe, Gnade, Güte und so weiter, das sind wunderbare Zustände, oder? Wenn du ein liebender Mensch bist, ein freudiger Mensch, ein Mensch des Friedens, ist doch gar ganz was anderes wie so ein Grießkram, der immer nur voller Ärger ist und Zorn und missmutig ist, macht auch keinen Spaß. Also zieh von diesem Öl. Du darfst es, du sollst es, es ist für dich da. Lass es dorthin fließen, wo du es brauchst. Wenn deine Seele Schwierigkeiten hat, dann zieh das Öl für deine Seele, im Gefühlsleben, Gedanken oder sonst wo, oder für deinen Körper oder für irgendeinen Umstand, da wo es nicht so rund läuft, dann nimm eine Glaubensentscheidung, weil das zählt. Was du entscheidest, wo du es hinziehst, das macht so viel aus. Ja, viele meinen, ja, Gott wird schon wissen, irgendwie macht er dann schon was. Aber das ist, ja, es ist auch okay für einen Junggläubigen, sage ich jetzt einmal, der noch nicht mehr weiß. Aber wir sollen lernen, die Kraft Gottes dahin zu lenken und einzusetzen, wo wir sie auch brauchen. Also geh immer wieder in die Gemeinschaft mit Jesus und lass dieses Öl, diese Salbung fließen. Und wenn es an die richtigen Stellen hinkommt, dann kann man sagen, läuft es wie geschmiert. Ja? Wie in einem Motor oder in einem Getriebe. Wenn Öl drin ist, dann läuft es. Wenn kein Öl drin ist, dann gibt es einen Kolbenfresser. Oder läuft das Getriebe heiß und ist kaputt. Ja? Lass also Öl an die richtigen Stellen kommen. Und du wirst sehen, wie die Segnungen in deinem Leben hervorsprudeln. Also werdet voll Geistes, ist eine sinnvolle Aufforderung, die der Paulus hier gemacht hat. Dann wird diese Kraft dich erfüllen und wird auch aus dir fließen. Kraft ging von ihm aus, heißt von Jesus und auch von den Aposteln. Also wir sollen, und da haben wir noch gut Luft nach oben, wirklich einmal überfließend voll werden. Jesus sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Johannes 7, 38, 39 war das. Ströme lebendigen Wassers, nicht bloß tröpfchenweise, sondern richtige Ströme. Wenn du dir mal vorstellst, ein Strom oder nehmen wir mal so einen Gartenschlauch, wo Druck drauf ist, und da merkst du, hoppla, der Strom, das was da rauskommt, der hat Kraft. Und das hat mit geistlicher Kraft zu tun. Er sagte dies von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glauben. Also das ist Gottes Absicht eigentlich, dass wir voll sind und dass es rausfließt in Kraft, in Strömen. Dann kann dies passieren, wie Markus 16, 18 sagt, die Glaubenden werden den Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das heißt, sie werden gesund werden. Weil wenn man nicht gesund wird, fühlt man sich ja nicht wohl, oder? Also lassen wir uns volllaufen mit diesem Öl. Jetzt wissen wir es. Jetzt müssen wir uns nur dafür entscheiden. Und lassen wir uns bis zum Überfluss volllaufen. Ja, manche Leute gibt es, die gehen in die Kneipe und lassen sich volllaufen. Das ist nicht gemeint. Wir gehen zu Jesus und lassen uns volllaufen. Mit dem Öl des Heiligen Geistes, mit Kraft aus der Höhe. Ja, das ist dann die richtige Sache mit dem Volllaufen. Ja, der Jakobus 5,14 sagt auch, wenn jemand krank ist unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Also darum machen eben manche das, dass sie so Fläschchen Öl dabei haben und die Leute dann eben mit Öl salben, dass sie gesund werden, aber nicht so wie die Kirche, die dann so eine Krankensalbung machen, so ungefähr die letzte Ölung, weil er stirbt ja dann eh. Also da hat mit Glauben nichts mehr zu tun, dass jemand gesund wird. Der Jakobus schreibt nämlich weiter, das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten, ja, und nicht hinrichten. Ja, also dieses Ölfläschchen kann man schon benutzen als Glaubenshilfsmittel, aber nicht meinen, dieses Öl macht es jetzt aus. Da hat mir jemand ein Fläschchen geschenkt, Öl, das kommt aus Israel, weil sie gemeint haben, ja, wenn das Öl dann aus Israel kommt, dann ist das gleich noch viel wirksamer. Aber das ist so Käse. Das hat mit dem Ölfläschchen und mit dem Olivenöl, was immer ist, auch ist ja nichts zu tun. Es ist der Heilige Geist, der Wunder wirkt, der Heilung wirkt und nicht der Öl. Na, sonst könntest du gleich irgendeine Medizin aus der Apotheke nehmen und mich mit dem einreiben. Das hat vielleicht irgendeine kleine Wirkung oder so. Darum dürfen wir das nicht verwechseln. So, und jetzt wollen wir Lobpreis machen und uns wirklich darauf auch konzentrieren, dieses Öl fließen zu lassen, von diesem Öl zu ziehen. Wir sollen das, wir dürfen das und es ist zur Verfügung. Danke, Jesus, dass du uns eingepfropft hast, dass du uns mit hineingenommen hast in diesen Gnadenbaum, dass du uns hineingepflanzt hast, Jesus. Und dass du uns trägst, du bist die Wurzel des Baums, Jesus. Du trägst uns und du versorgst uns. Und dein Wirken ist offenbar. Dein Wirken ist offenbar. Dein Geist fließt gerade jetzt. Dein Geist fließt gerade jetzt mächtig. Die Salbung ist auf uns. Die Salbung durchdringt uns. Es füllt uns auf. Unsere Gefäße werden gefüllt. Gefäße werden gefüllt. Überfließend gefüllt. Halleluja, danke Jesus. Wir glauben deinem Wort, der Verheißung, die du Abraham gegeben hast. Alle Nationen sollen in dir gesegnet sein. Alle Nationen, so ist auch unsere Nation, in dir und durch dich gesegnet. Halleluja, danke König Jesus. Preis und Ehre dir, Herr. Lob, Preis und Ehre dir, Jesus. Ja, so empfangt jetzt. Empfangt aus seiner Fülle. Empfangt aus der Fülle Christi. Empfangt aus dem Segen Abrahams. zieht von dem Öl des Ölbaums. Trinkt lebendiges Wasser. Werdet voll Heiligen Geistes, voll Glaubens, voll Wahrheit, voll Weisheit, voll Mut und Kühnheit, voll in dem Namen Jesu. Voll in dem Namen Jesu. Das Öl fließt gerade jetzt. Das Öl fließt jetzt in die Seelen. Das Öl fließt gerade jetzt in den Seelen. Wo die Seelen mutlos geworden sind, wo sie krank geworden sind, wo sie nicht so rund laufen, wie sie laufen sollten, wo Gedanken in Schwierigkeiten gekommen sind, durcheinander gekommen sind, wo Gefühle nicht angenehm sind, setz jetzt dieses Öl frei, um Heilung hineinzubringen, den Willen Gottes zu offenbaren, Frieden freizusetzen und Freude. Ich nehme es Freudenöl Gottes. Freudenöl setze ich frei in Jesu Namen. Freut euch, sagt der Paulus. Wiederum sage ich euch, freut euch. Der Herr ist neu. Der Herr ist neu. Alle Zeit freut euch. Und es geht über das Freudenöl. Frucht des Geistes ist Freude. Freudenöl. Empfangt Freudenöl. Empfangt das Öl. Shila malululu brakemni karadese deshiana. Shiri bradu ala rabaradikiri bodunu ala khamanasi. Shiri bodu ala deborodu anasadiananas. Das Vollgeist ist ein Leiber gefüllt mit Heiligen Geist. Der Tempel des Heiligen Geistes gefüllt mit seiner Herrlichkeit. Gefüllt mit dem Öl, gefüllt mit dem edlen Öl, vom edlen Ölbaum. Sündlos, heilig, tadellos ist das Öl. Es fließt, weil wir sind eingepfropft. Wenn wir eingepfropft sind, kann gar nicht anders als fließen. Und ich sage, das Wort Gottes, keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, wird es gelingen, keine Waffe wird erfolgreich sein. Halleluja. Und wir stehen unter dem Blut Jesu. Wir sind die Gesalbten des Herrn, mit dem Öl Gottes gesalbt, mit Heiligen Geist gesalbt. Wir sind stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir löschen aus alle feurigen Pfeile des Bösen durch den Schild des Glaubens. Wir tragen den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Helm des Heils, den Gürtel der Wahrheit und die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Und löschen eben aus mit dem Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile des Bösen. Und wir nehmen das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Und wir führen siegreichen Kampf, den guten Kampf des Glaubens. Denn es steht geschrieben, in ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut. In ihm sind wir erlöst. Unsere Position ist in Christus. Eine neue Schöpfung. Bündnispartner Gottes, Kinder Gottes. Gerechte, Heilige, Sündlose, Tadellose sind wir in ihm. Und wir haben mit ihm getauscht. Er ist für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm zu Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Halleluja. Er hat uns begnadigt in dem Geliebten. Mit Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben. Aber mit ihm sind wir auferweckt, auferstanden, zum ewigen Leben, zu einem Leben in Herrlichkeit. Mehr denn je. Ich gehe es aus, Heiliger. Halleluja. Und ich sehe immer im Geist ein Bild von einem Gefäß, das über uns ausgegossen werden soll. Und wir beten und dann wird es ausgegossen. Wir werden voll übergossen mit Salböl, mit Heiligen Geist. Überströmt mit Heiligen Geist. Übergossen mit Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Empfangt. Zieht, werdet voll Geistes. Nimm an. Ehre sei Gott. Noch mehr. Empfangt Heiligen Geist. Werdet voll Geistes. Voll Glaubens. Voller Erkenntnis. Voller Wahrheit. Offenbarungserkenntnis kommt. Eine Offenbarung, nicht bloß ein Wissen, sondern Offenbarung über diese Dinge des Geistes, des Evangeliums. Empfangt aus seiner Fülle. Empfangt aus seiner Fülle. Seine Gnade ist hier. Seine Gnade ist hier. In Christus Jesus ist uns Gnade geworden. Gnade wurde uns geschenkt. Der Heilige Geist wurde uns geschenkt. Die Gabe des Heiligen Geistes wurde uns geschenkt.